Heute Abend wollen wir nachdenken über die Zukunft der Menschheit. Und die Grundlage für unsere Überlegungen soll natürlich wieder die Bibel sein. Im Neuen Testament werden uns viele Predigten wiedergegeben, die Jesus damals gehalten hat, als er über die Erde ging. Wer die Bibel etwas kennt, weiß, dass Jesus sehr oft und gern Gleichnisse gebraucht hat, um damit gewisse biblische Wahrheiten zu verdeutlichen. Wir haben bekannte Gleichnisse, das Gleichnis vom Sämann, vom Unkraut unter dem Weizen, Schatz im Acker, kostbare Perle und so weiter. Die meisten Gleichnisse finden wir im Lukas-Evangelium. Das Gleichnis vom Feigenbaum, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom großen Abendmahl. Am bekanntesten sind wahrscheinlich die drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn. Dann gibt es andere vom unehrlichen Verwalter, von der bittenden Witwe, vom Pharisäer und Zöllner, von den anvertrauten Pfunden, vom bösen Weingärtner, vom reichen Mann und armen Lazarus. Gleichnisse sind meist natürliche Geschichten. Natürliche Geschichten, um eine geistliche Wahrheit zu erklären. Und manchmal geben uns Gleichnisse sogar einen Blick in die Ewigkeit. Ich möchte jetzt aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 16 von Vers 19 an einen Abschnitt lesen. Da sagt Jesus: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag voll von Geschwüren vor seiner Tür. Und ihn verlangte, seinen Hunger mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als aber der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er in seiner Qual die Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte: Denke daran, mein Sohn, dass du dein Teil an Gutem schon in deinem Leben empfangen hast. In gleichem Maß hat Lazarus nur Böses empfangen. Jetzt wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft, damit niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sagte er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sagte: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, so würden sie Buße tun. Er sagte zu ihm: Hören Sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Es gibt keinen Gott, sagen einige. Und wie oft habe ich diesen Spruch auch schon gehört. Tod ist Tod. Mit dem Tod ist alles zu Ende. 1,20 Meter tief und dann ist alles vorbei. Die Zukunft der Menschheit ist der Friedhof und wie diese Sprüche alle heißen. Eigenartig nur, je näher es dem Tod geht, umso unruhiger werden die Menschen. Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Ich habe von einem Mann gehört, der den Krieg mitgemacht hat, der dabei war, wie einer seiner Vorgesetzten im Sterben lag, schwer verwundet und furchtbare Angst hatte und mit dem Tod rang. Und der Soldat fragte seinen Vorgesetzten: Fürchten Sie den Tod? Jeden Moment könnte es ihn ja auch treffen. Fürchten Sie den Tod? Und der Haudegen sagte: Nein, den Tod nicht, aber was nach dem Tod kommt. Ich habe einiges von Voltaire gelesen und ich habe auch einiges über Voltaire gelesen. Ich habe etwas über seine Krankheitstage und über seinen Tod gelesen und ich kann euch sagen, da war ich erschüttert. Dieser große Mann, der sein Leben lang gegen Gott gewettert und immer wieder behauptet hat, es gibt überhaupt keinen Gott. Auf seinem Sterbebett hat er übers ganze Haus geschrien und es gibt doch einen Gott. Sein Sterben muss ein ganz, ganz furchtbares gewesen sein. Seine Haushälterin hat gesagt, ich möchte für alles Geld der Welt nie mehr einen solchen Gottlosen sterben sehen. In der Bibel, im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Sterben ist eine unumgängliche Sache. Aber die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu, danach aber das Gericht. Sterben, das ist die erste Tatsache. Aber es gibt noch eine zweite Tatsache. Danach aber das Gericht. Es gibt eine Ewigkeit. Und es ist interessant, wie oft mich das schon beschäftigt hat. In allen Religionen spricht man davon. Alle Völker ahnen etwas davon. Es gibt heidnische Völker, die ihren Verstorbenen Speisen mit ins Grab geben. Das ist natürlich ein ganz großer Unsinn. Die werden nicht davon essen. Aber warum tun sie das? Warum tun sie das? Sie gehen davon aus, dass mit dem Sterben nicht alles vorbei ist. Sie ahnen irgendetwas, dass da hinter dem Vorhang noch etwas geschieht. Es gibt Völker, die eine unheimliche Angst haben vor Abgeschiedenen. Wenn jemand gestorben ist in ihrem Ort, dann unternehmen sie alles Mögliche. Dann werden Opfer gebracht, die sie etwas kosten. Und dann wird gesungen und getanzt und gespielt und alles Mögliche gemacht, um diesen Geist des Abgeschiedenen irgendwie zu versöhnen. Sie haben Angst, er könnte sich jetzt aus dem Jenseits rächen für irgendetwas, was man ihm vielleicht angetan hat. Wie viele Völker gibt es, die in Dämonenangst leben und Angst haben, dass aus dem Jenseits irgendwelche Kräfte in Aktion treten und ihnen Schaden zufügen könnten. Nun gibt es Leute, die sagen, na ja, die sind so primitiv. Das sind die Primitiven, das sind die Ungebildeten, die glauben so einen Quatsch. Aber in Wirklichkeit gibt es das alles nicht. Die sind so ungebildet, darum denken sie so. Aber was machen wir dann mit den vielen Spiritisten in unserem Land? Wisst ihr, dass es in Deutschland mittlerweile mehr praktizierende Spiritisten gibt als Christen? Und dass ein Zirkel nach dem anderen entsteht. In Frankfurt allein über 50 Spiritistenzirkel, Leute, die sich treffen und da ihre Dinge miteinander machen, wo man ganz bewusst Kontakt aufnimmt mit der jenseitigen Welt. Was sagst du zu den vielen, vielen Freimaurern in Deutschland? Das sind nicht irgendwelche Primitiven, sondern das sind ausgerechnet die oberen 10.000. Wie viele Millionäre, gebildete, erfolgreiche Geschäftsleute, wie viele Politiker gehören zur Loge, sind in solchen Geheimbünden und Logen, wo man ganz bewusst mit der jenseitigen Welt rechnet. Frage die Dichter und Denker der Vergangenheit, frage die Klugen und Weisen aller Zeiten. Sie alle haben über das Jenseits geredet, sich mit Ewigkeit auseinandergesetzt. Natürlich ist vieles von dem, was sie denken und sagen und tun, völlig verkehrt. Aber die Frage steht doch im Raum, warum beschäftigen sie sich überhaupt damit? Es liegt einfach daran, dass der Mensch in sich eine Ahnung mit sich herumträgt, ein Urwissen möchte ich das einmal nennen, ein Urwissen besitzt. Trotz Sündenfall, obwohl der Mensch durch den Sündenfall von Gott getrennt ist. Aber diese Ahnung, ja dieses Urwissen steckt in jedem Menschen. Mit dem Tode ist nicht alles aus. Als Jesus am Kreuz hing auf Golgatha, hingen neben ihm noch zwei. Auf der einen Seite ein Verbrecher, auf der anderen Seite auch ein Verbrecher. Menschen, die ihr ganzes Leben in der Sünde zugebracht hatten. Aber so etwas gibt es ja manchmal, dass ein Mensch noch im letzten Augenblick zur Einsicht kommt und bereut und Buße tut und Gott um Vergebung bittet. Und das geschah damals auf Golgatha, dass der eine dieser beiden Verbrecher sich noch im letzten Augenblick an Jesus wandte und ihn anflehte um Gnade und ihn bat: Herr, denke an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. Er merkte mit einmal, der hier neben mir hängt, das ist der verheißene Messias. Das ist der, über den die Propheten geredet haben. Das ist der, von dem ich von meinem Vater immer gehört habe, dass einer kommen soll, der die Welt erlöst. Und so betete er, so bat er Jesus. Und dann sagt Jesus zu diesem Mitgekreuzigten: Du wirst mit mir im Paradiese sein. Kannst du dir etwas Größeres wünschen? Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen, als kurz vor dem letzten Atemzug aus dem Munde Jesu, des Sohnes Gottes, so etwas zu hören? Du wirst mit mir im Paradiese sein. Ich denke, das ist einer der schönsten Sätze in der Bibel. Aber diese große Christenhoffnung hat eine ernste Kehrseite. Die Bibel sagt, es gibt ein ewiges Leben in der Herrlichkeit, und darauf freue ich mich wirklich sehr. Aber andererseits sagt die Bibel, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die da hineingehen. Heute sprechen wir über die Zukunft der Menschheit. Bringe einige Gedanken über Zeit und Ewigkeit. Was kommt nach dem Tod? Wo geht unsere Reise hin? Gibt es einen Himmel? Gibt es wirklich eine Hölle? Über dieses Thema wird heute kaum noch geredet. Achte mal darauf. Angenommen, du würdest jeden Sonntag den Gottesdienst besuchen, jeden Sonntag. Zähl mal zusammen, achte mal darauf, wie oft die Hölle vorkam in der Verkündigung. Darüber spricht man nicht gern. Das hören die Leute auch nicht gern. Und vielleicht sitzt jemand hier heute Abend, der nicht wusste, dass ich darüber sprechen wollte, der ist ganz entsetzt. Ja, geht das jetzt so weiter? Glauben die das wirklich? Will der wirklich jetzt den ganzen Abend darüber reden? Über Ewigkeit und Himmel und Hölle? Das ist ja eine Zumutung. Mag sein, dass jemand so empfindet. Aber wie können wir das verschweigen, das in der Bibel so oft erwähnt wird und in der Bibel so einen breiten Raum einnimmt? Ihr Lieben, wir gebrauchen heute gern Worte, die im Wörterbuch des Himmels überhaupt nicht zu finden sind. Und wir wundern uns dann darüber, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt. Heute wollen wir uns mit unserer Zukunft beschäftigen. Wo geht unsere Reise hin? Ich darf sagen, ich predige viel, viel lieber über den Himmel. Und darüber habe ich schon viel gepredigt. Ich predige viel, viel lieber über den Himmel. Aber wir haben schon so viel über den Himmel gehört. Eigentlich sollten wir uns alle darauf freuen. Und unser Leben sollte Vorbereitung sein. Wir sollten entsprechend leben. Aber stattdessen denken die meisten Leute überhaupt nicht darüber nach. Sie leben, als blieben sie immer hier. Und sie geben sich der Sünde hin, statt sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Was wird die Folge sein? Die Bibel spricht sehr viel über Saat und Ernte. Jesus vergleicht diese Welt einmal mit einem Ackerfeld. Die Welt ist wie ein Ackerfeld und die Menschen vergleicht Jesus einmal mit Pflanzen. Das ist auch so eine Gleichnisrede, das hat Jesus ja sehr oft gemacht. Aber mit diesen Gleichnissen will er ganz, ganz wichtige geistliche Wahrheiten verdeutlichen. Die Welt ist wie ein Ackerfeld und wir sind wie Pflanzen. Und einmal kommt die Ernte. Wenn ich manchmal so im Sommer, im Spätsommer über Land fahre und dann sehe ich, wie die Mähdrescher da über die Äcker fahren oder die Kartoffelrodemaschinen, die Rüben-Erntemaschinen, dann muss ich oft an dieses Bild aus der Bibel denken. So wie die Mähdrescher da über das Feld rollen und die Ernte einsammeln, so läuft unsere Welt mit Riesenschritten diesem großen Tag X entgegen. Die Stunde der Abrechnung kommt. Ich drohe heute Abend nicht mit der Hölle. Wenn jemand das sagen würde nachher, dann hätte er nicht richtig zugehört. Ich drohe nicht mit der Hölle. Jesus möchte alle retten. Jesus möchte jeden Menschen retten. Jesus ist auf Golgatha am Kreuz gestorben für die Welt. Er starb nicht nur für die Juden, er starb nicht nur für die Katholiken, er starb nicht nur für einige besonders ausgesuchte Leute, sondern Jesus starb für die Welt. Er starb für jeden Menschen. Er gab sein Blut für jede Sünde, die auf dieser Erde je passiert ist oder passiert oder noch passieren wird. Theoretisch könnte die ganze Menschheit gerettet werden. Nicht ein einziger müsste verloren gehen. Ein Dichter sagt, für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Eigentlich könnten alle gerettet werden. Sie müssten nur zu Jesus Christus kommen. Darf ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, bist du gekommen? Hast du Jesus als deinen persönlichen Heiland und Erretter angenommen? Kannst du sagen, ich bin sein und er ist mein? Gehörst du ihm, bist du sein Eigentum? Die meisten Leute leben ohne Jesus und sterben ohne Jesus. Die meisten Menschen leben in der Sünde und sterben in der Sünde und gehen ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit. Obwohl Jesus gesagt hat, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Obwohl Jesus gesagt hat, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Sie kümmern sich nicht darum. Sie gehen ohne Vorbereitung in die Ewigkeit, die meisten. In Matthäus 7, Vers 19, das ist die Bergpredigt, ich glaube die größte Predigt, die je gehalten wurde. In der Bergpredigt sagt Jesus, ein fauler Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt ganz gefährliche Irrlehrer. Die einen sagen, es gibt überhaupt keine Auferstehung. Haben wir sicher auch alle schon gehört und vielleicht haben wir es auch manchmal selbst schon gedacht, sollte es wirklich so etwas geben, vielleicht gibt es das gar nicht. Einige behaupten das, sie sagen, es gibt überhaupt keine Auferstehung. Es gibt andere, die sagen, doch, eine Auferstehung gibt es, aber es gibt keine Verdammnis. Eine Auferstehung ja, aber Verdammnis, das gibt es nicht. Es gibt andere Irrlehrer, die sind noch gefährlicher, die sagen sogar, es gibt überhaupt kein Tod. Eigentlich gibt es gar keinen Tod. Der Mensch legt dann irgendwann mal seine irdische Hülle ab und dann geht er in eine andere Wirklichkeit über, in eine wunderbare, herrliche Zukunft. Wenn ich an die Sprüche von Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross denke, ihre Bücher haben Millionen Auflagen erreicht und es geht immer so weiter. Wenn sie einen Auftritt hat, dann erreicht die Fernsehanstalt, dann hat die Fernsehanstalt an dem Abend die meisten Zuschauer. Das Fernsehen erreicht dann die höchsten Einschaltquoten. So begehrt sind ihre Bücher und ihre Vorträge, ihre Auftritte. Eine Sterbeforscherin, so nennt sie sich. Frau Dr. Kübler-Ross sagt, dass sogar bei Adolf Hitler, wenn solche Leute sterben, der liebe Gott lächelt nur. Sünde. Der liebe Gott lächelt nur darüber. Egal wer das ist, wenn wir hier unsere Augen zumachen, dann gehen sie auf für eine neue herrliche Wirklichkeit. Dann werden wir empfangen von Lichtwesen, dann werden wir die schönsten, herrlichsten Farben sehen, dann werden wir Musik hören und dann werden wir in eine neue Wirklichkeit, in eine neue Welt übergehen. Das glauben einige. Ihr Lieben, das ist natürlich der Gipfel. Das ist eine furchtbare Irrlehre. Das ist ein ganz großer Betrug. Diese Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross ist eine der schlimmsten Spiritistinnen, die wir zurzeit auf der Erde haben. Eine ganz furchtbare Irrlehrerin. Und schlimm ist es, dass so viele Leute ihr auf den Leim gehen. In der Bibel steht, wer das Evangelium anders predigt, als es da geschrieben steht, der ist verflucht. Wer es anders predigt, der ist verflucht. Und wie viele Leute kann man hier einreihen? Die Bibel spricht viel über Tod, über Auferstehung, über Gericht, über Verdammnis. Jesus selbst hat sehr, sehr viel darüber geredet. Du könntest mal, wenn du das Neue Testament liest, jedes Mal, wenn Jesus etwas vom Himmel sagt, einen Pfeil an den Rand machen, der nach oben zeigt, Und jedes Mal, wenn Jesus etwas von der Hölle oder vom Verdammnis sagt, einen Pfeil auf den Rand machen, der nach unten zeigt. Und dann am Ende mal zusammenzählen. Und dann wirst du staunen, dann wirst du nur so staunen, wie oft Jesus über die Verdammnis geredet hat. Und er musste es wissen. Und darum war ihm dieses Thema so ungeheuer wichtig. Von ihm ist ja auch diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe, vom reichen Mann und armen Lazarus. Es wird nicht so sehr viel über diese beiden gesagt. Sie lebten, so sagt Jesus, diese Geschichte gleichzeitig. Aber so wie sie lebten, so lebten damals viele. Der reiche Mann, der war wahrscheinlich steinreich, der brauchte nicht mehr arbeiten, er ließ andere für sich arbeiten, er feierte Feste, er hat Freunde eingeladen, wurde wieder eingeladen und so verbrachte er die Tage. Gleichzeitig lebte dieser arme Lazarus, ein ganz, ganz armer Mann. Ich nehme an, dass er schwer krank war, vielleicht war er auch schon älter, vielleicht konnte er nicht mehr arbeiten. Damals gab es noch keine Altersheime und keine Altersversicherung. Wahrscheinlich war er nicht verheiratet oder seine Frau war schon verstorben. Sehr wahrscheinlich hatte er keine Kinder. Es war üblich in Israel, dass die Kinder für ihre Eltern sorgten. Wahrscheinlich hatte er keine Kinder. Er war ganz, ganz schlimm dran. Wahrscheinlich hat er sich mit letzter Kraft zum Haus dieses Reichen geschleppt, in der Hoffnung da, irgendwie etwas von den Abfällen zu bekommen. Und er hat gebetet auf dem Weg, hat gebetet und Gott hat sein Gebet erhört. Aber Gott hat es ganz anders erhört, als dieser arme Lazarus es sich vorgestellt hatte. Gott hat ihn erhört, indem er ihn einfach zu sich nahm. Das war das Beste, das diesem Armen geschehen konnte. Der Lazarus wurde natürlich auch begraben, seine sterbliche Hülle, sein Leib wurde irgendwo verscharrt. Da hat man wahrscheinlich keine große Sache draus gemacht, man war froh, dass man diesen Mann los war. Und der andere, der Reiche, der starb dann wohl ein paar Tage später, oder ich weiß es nicht so genau, wird nicht so genau gesagt. Er starb auch, es wird auch nichts über seine Beerdigung gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass da eine große Sache draus gemacht wurde. Wenn solche Leute sterben, dann ist was los. Und dann kommen die Großen und dann kommen die Freunde und dann werden große Reden gehalten. Und ihr kennt doch diese Redensart, dass man dann sagt, oh, den haben sie aber in den Himmel gehoben. Ja? Den haben sie aber in den Himmel gehoben. Dann werden alle möglichen Sachen, die er geleistet hat, die werden dann erwähnt. Aber während da unten noch große Lobreden gehalten wurden, sagt Gott, du Narr, du Narr. Vielleicht gehörte er auch zu den Leuten, die immer sagten, mit dem Tode ist alles aus. Wie viele Leute sagen so etwas, mit dem Tode ist alles aus. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. In Matthäus Kapitel 3, Vers 10 steht, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist die biblische Botschaft zu diesem Thema. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 steht, wenn jemand nicht gefunden wird, eingetragen im Buch des Lebens, wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. In demselben Kapitel in Vers 13 und 14 steht etwas ganz Interessantes. Vielleicht vorher eine kleine Erklärung dazu. Johannes, der Jünger Jesu, Johannes, hat diese Worte und diese Bilder von Jesus persönlich empfangen. Johannes war ein Prophet. Und das ist ja das Besondere bei Propheten, dass Gott ihnen etwas sagt, was erst in Zukunft geschieht. Oder dass Gott ihnen etwas zeigt in einem Bild, das erst in Zukunft geschieht. So hat Jesaja zum Beispiel 400 Jahre vor Golgatha von Gott eine Schau bekommen über Golgatha. Und er hat das Leiden des Sohnes Gottes gesehen in einer geistlichen Schau und hat es niedergeschrieben, obwohl es erst über 400 Jahre später sich erfüllte. Und so ist das mit der Offenbarung. Johannes hat Dinge gehört und Dinge gesehen, die er niedergeschrieben hat, die zum Teil heute noch nicht erfüllt sind. Jesus hat ihm sogar damals schon gezeigt, wie es am jüngsten Tag sein wird, wenn die Auferstehung kommt und wenn alle Menschen auferstehen werden und wenn dann Jesus auf dem großen weißen Thron sitzen wird und die Gottlosen richten wird, wie das dann da ablaufen wird. Das wurde ihm damals gesagt, gezeigt und er hat es niedergeschrieben. Und hier in Offenbarung Kapitel 20, Vers 13 und 14 steht: Und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind, und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind, und sie werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Das ist der andere Tod. Wir haben vorhin bereits einen Vers gelesen aus Offenbarung 21, und zwar den 8. Da steht: Aber die Feigen, die ungläubigen und verabscheuenswerten Menschen, Mörder, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, deren Los wird der Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Liebe Zuhörer, das ist der Ort. Das ist der Ort. Wir können uns das sicher alle nur ganz schlecht vorstellen. Was habe ich schon darüber nachgedacht? Was habe ich schon darüber gegrübelt? Auf jeden Fall ist es ein Ort des Grauens. Es gibt Spötter, die darüber ihre Witze machen. Es gibt Leute, die machen Witze über Petrus. Kennt ihr doch, oder? Wenn ihnen das Wetter nicht passt, dann schimpfen sie auf Petrus, als hätte er das zu verantworten. Es gibt Menschen, die machen sogar Witze über den Heiligen Geist. Das ist dann wirklich der Gipfel. Das ist nicht nur schlimm, das ist sogar sehr, sehr gefährlich, hat Jesus gesagt. Es gibt Menschen, die machen Witze über die Hölle. Da sagt jemand: Naja, wenn es dann sowas gibt, dann treffen wir uns ja alle wieder. Da müssen ja meine Kumpel dann auch sein. Das wird ja interessant. Da treffen wir uns ja dann alle wieder. Ein anderer sagt: Ja, da ist es ja schön warm in der Hölle. Da haben wir keine Heizkostenprobleme mehr. Und so weiter. Man hört manchmal solche Späße, solche Witze. Aber mir tut das jedes Mal unheimlich weh, wenn ich so etwas höre. Jesus sagt, es ist ganz, ganz anders. Dieser Verlorene schreit, er ruft: Ich leide Pein in dieser Flamme. Vielleicht denkt jetzt jemand bei sich, am liebsten möchte er es laut rausrufen, so ein Quatsch, so ein Unsinn, Flamme, Flamme. Am liebsten möchtest du mich fragen, du Prediger, glaubst du das wirklich? Predigst du das nicht nur, weil das dein Beruf ist? Glaubst du das wirklich, dass es so etwas gibt? Flamme? Mensch, wenn da jemand ins Feuer geworfen wird, das dauert doch nur Augenblicke und dann spürt er nichts mehr. Dann ist er weg. Schluss. Vorbei. Flamme. Dass da Leute in einer Flamme sind und Qualen leiden. Das ist doch so unlogisch wie nur irgendwas, sagt jemand. Das ist doch unwissenschaftlich. Ich möchte euch sagen, was ich glaube. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, Gott hat verschiedene Feuer. Ich glaube, Gott hat sogar eine ganze Menge sehr verschiedene Feuer. In Matthäus Kapitel 3, Vers 11 sagt Johannes der Täufer von Jesus, der kommen sollte: Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Da finden wir das Wort Feuer. In Lukas Kapitel 12, Vers 49 sagt Jesus selbst: Ich bin gekommen, um ein Feuer auf Erden anzuzünden. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Hier spricht Jesus von einem Feuer, das ist wieder ein anderes Feuer. Als am Pfingsttage die 120 Jünger zusammen waren und beteten, da tat sich der Himmel auf und da geschah etwas, das es noch nie gegeben und auch danach nie mehr gegeben hat. Wir können uns das alle gar nicht vorstellen. Da fiel Feuer vom Himmel und Feuerflammen setzten sich auf die Jünger. Aber den Jüngern sind nicht die Haare verbrannt, den Jüngern ist nicht die Kopfhaut versengt, sondern diese Flammen fielen auf die Jünger und in demselben Augenblick wurden die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in mächtiger Weise das Evangelium zu verkündigen. Als Mose, der Mann Gottes, in der Wüste war und die Schafe seines Schwiegervaters Jethro hütete, da erlebte er eines Tages etwas Unheimliches. Er war da mit seinen Schafen beschäftigt. So eine Herde geht ja langsam weiter. Und sie kommen dann so in die Nähe eines Dornschlauchs. Und mit einem Mal sieht Mose, der Dornbusch brennt. Er guckt, der Dornbusch brennt. Vielleicht hat er sich im ersten Augenblick geärgert. Vielleicht ist eine Karawane vorbeigekommen, die haben ihr Feuer gemacht, haben das nicht gelöscht und jetzt gibt nur ein paar Sträucher und jetzt brennt dieser Strauch auch noch auf. Er geht näher, vielleicht wollte er das Feuer löschen. Und als er dann etwas näher an den Dornbusch herankommt, da erstarrt er fast. Er sieht, der Dornbusch brennt und brennt und brennt, aber der verbrennt nicht. Da ändert sich nichts. Der brennt immer noch, aber er verbrennt nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Gott hat Feuer, das brennt, aber die Sache, die da drin ist, verbrennt nicht. Und während Mose noch in dieses Feuer hineinstarrt, da kommt eine Stimme, aber nicht vom Himmel, sondern aus dem Feuer. Gott spricht aus dem Feuer, Mose, Mose, und Mose fällt zu Boden. Und dann gibt Gott diesem Mose einen Auftrag. Die Geschichte geht dann weiter, ich kann mich jetzt nicht länger dabei aufhalten. Als Mose dann das Volk Israel aus Ägypten geführt hatte und sie in die Wüste kamen, ungefähr an diese Stätte, wo Gott damals so mächtig diesem Mose begegnet war, da erlebten sie einen Tag, wer dabei war, der hat den Tag nie mehr vergessen. Da kam Gott zum Volk Israel und dann stand der Berg in Flammen. Der Berg bestand nur aus Steinen und der ganze Berg brannte. Ein Feuer und das Volk Israel stand da und hörte die Stimme Gottes aus dem Feuer. Ich kann das alles nicht verstehen. Ich kann das nicht begreifen. Ich habe dafür keine Erklärungen. Ich will nur sagen, Gott hat viele Feuer. Ich musste auch an die Gewissensqualen denken, die auf die Menschen warten, die verloren gehen. Jesus spricht von einem Wurm, der nicht stirbt und von einem Feuer, das nie verlischt. Vielleicht ist es dieses qualvoll nagende Gewissen. Gott hat viele Feuer. Und ich glaube, es gibt Dinge, die ärger brennen als das Feuer, das wir von unserem Ofen her kennen. Und wenn es Jesus gefallen hat, dieses Wort zu gebrauchen und von einer Flamme zu reden, dann war das auch ein Bild, eine Erklärung, die Jesus einfach gebraucht hat, um uns ein ganz klein wenig da heranzuführen und uns zu zeigen, wie furchtbar es ist, von Gott getrennt zu sein. Wie schrecklich schmerzhaft kann das sein, wenn man sich nur am Herd verbrennt? Was kann das für Schmerzen verursachen, dass jemand springt und sich im Kreise dreht? Wie muss das schlimm sein, wenn ein Mensch mit einem Mal in der Ewigkeit erkennen muss, ich bin verloren, verloren, verloren für immer und ewig von Gott getrennt. Ich glaube, dass der Himmel, auf den ich mich sehr freue, dass der Himmel viel, viel, viel schöner ist, als irgendjemand sich das ausdenken kann. Was du dir auch ausdenkst über den Himmel. Das alles reicht nicht aus. Ich glaube, der Himmel ist viel schöner, als irgendein Mensch sich das erträumen kann. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Ihr Lieben, wenn diese Welt, die einmal vergeht, die einmal im Feuer vergeht, wenn diese Welt die einmal vergeht, schon so schön ist, wie muss dann erst die neue Welt Gottes sein? Oh, es gibt Leute, die denken, da sitzen wir auf einer Wolke und singen Halleluja. Von einer Ewigkeit zur anderen. Das wäre ja schlimm. Ihr Lieben, wenn diese Welt schon so schön ist, wenn ich an die Farben denke, wenn ich an die Früchte denke, wenn ich an die Düfte denke, wenn ich an die Tierwelt denke, wenn ich an die Berge denke, an die Seen denke, an die Jahreszeiten, an all das Schöne, an die Menschen, wenn ich an Ehe und Familie denke, wenn diese Welt schon so schön ist, wie muss dann erst die neue Welt Gottes sein? Aber ebenso glaube ich, dass, ich habe eben gesagt, dass der Himmel schöner ist, als wir es uns vorstellen können, ebenso glaube ich, dass die Hölle viel schlimmer ist, als irgendeiner von uns sich das ausmalen kann. Ich denke, dass fast alles, was wir über die Hölle so denken, nicht das trifft, was sie wirklich ist. Das ist die Hölle, dass der Mensch weiß, ich bin verloren. Und ich kann nie mehr zurück. Ich bin von Gott getrennt. Ich bin verloren für alle Ewigkeit. Das muss schlimm sein. Lieber Zuhörer, wo gehst du hin? Wohin bist du unterwegs? Wo gehst du hin? Wo wirst du einmal deine Ewigkeit verbringen? Wie wird es dort sein? Wir wissen nicht viel darüber. Es gibt nur Andeutungen in der Bibel. Welche Empfindungen werden die Verlorenen haben? Welche Wünsche werden sie haben? Welche Reaktionen wird es dort geben? Ich denke, dass der Verlorene erst einmal ganz verwirrt sein wird. Und plötzlich wird ihm bewusst, es ist wahr. Es ist wahr. Ich bin auferstanden. Ich bin auferstanden. Jetzt kommt das Gericht. Jetzt kommt das Urteil. Das, was ich auf der Erde gehört habe, stimmt. Es gibt eine Ewigkeit. Das muss furchtbar sein für den Verlorenen. Er wird furchtbar erschrocken sein, weil ihm mit einem Mal bewusst wird, es ist wahr, es stimmt. Der Reiche hier in der Geschichte wird zum Beter, aber er macht einen großen Fehler. Er betet zu einem Heiligen und Heilige können nicht helfen. Er betet zu dem Heiligsten, den es hier gegeben hat. Er betet zum Vater Abraham und Vater Abraham sagt, wir können nicht. Heilige können nicht helfen. Nachdem ihm das klar geworden ist, Heilige können nicht helfen. Er hat ja auf Erden nie gelernt, zu Gott zu beten. Und wer es auf der Erde nicht gelernt hat, der wird es dort nicht können. Und Heilige können nicht helfen. Vater Abraham hat ihn abgewiesen. Da fängt er an zu missionieren. Plötzlich wird er Missionar. Jetzt denkt er an seine Brüder. Auf der Erde hat er nie etwas unternommen, um Menschen zu Gott zu führen. Jetzt plötzlich, wo er auf der anderen Seite ist, jetzt denkt er an seine Brüder. Aber es gibt nur eine einzige Antwort und die heißt zu spät. Was ist das nur für ein schreckliches Wort, zu spät? Ein Dichter sagt, wenn du die Frühlingszeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein. Was bei der Aussaat du versäumst, holst du im Herbst nicht ein. Es gibt Leute, die glauben, dass es so eine Art Fegefeuer gibt, wo man dann so sauber gefegt wird und dann irgendwann kommt man da raus. Es gibt Leute, die lassen Messen lesen für ihre verstorbenen Gottlosen, in der Hoffnung, dass damit das Fegefeuer, die Zeit im Fegefeuer ein bisschen abgekürzt werden kann. Ihr Lieben, das sind alles so Ideen und sie werden weitergesagt, aber die Bibel sagt etwas ganz, ganz anderes. Die vom Teufel Verführten, und das sind ja Millionen und Abermillionen, die taumeln dem Höllenabgrund entgegen, aber den hat der Teufel so getarnt, dass man ihn überhaupt nicht sieht. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, das glaube ich alles nicht. Ach, was der da vorne erzählt. Das glaube ich alles nicht. Ich gehe sogar davon aus, dass manche das nicht glauben. In so einer großen Versammlung sind immer einige, die das nicht glauben. Ich gehe davon aus, dass einige das nicht glauben. Aber das will ich dir sagen, lieber Gast. Gerade darum gehst du ja verloren. Das ist ja gerade dein Dilemma. Weil du das nicht glaubst, darum gehst du ja gerade verloren. Wenn du das glauben würdest, würdest du dich zu Jesus wenden und er würde dich retten. Aber weil du das nicht glaubst, darum bekehrst du dich auch nicht und gerade darum gehst du ja verloren. Das Wesen der Verführung, das ist jetzt so ein Gedanke, den sollte man sich mal merken. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Es gibt Verführung in der Politik. Es gibt Verführung auf dem sexuellen Gebiet. Die schlimmste Verführung ist die religiöse Irreführung. Und wie viele, viele Menschen stecken da drin. Dazu gehört auch das ganze Gebiet, das ich gestern Abend hier behandelt habe, Sektiererei und verhängnisvolle Irrlehren. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine gute Nachricht. Am ersten Abend habe ich das sehr betont, eine frohe Botschaft. Die beste Botschaft, die je gesagt werden kann. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine frohe Botschaft, aber das Evangelium von Jesus Christus ist auch eine Drohbotschaft. Und wenn jemand das nicht wahrhaben will, hat er die Bibel nie richtig gelesen. Wer Gnade verkündigt ohne Gericht, verkündigt billige Gnade. Wer Gnade predigt ohne Gericht, verkündigt nur die halbe Wahrheit, der hat ganz gefährliche Schlagseite. Ein schottischer Erweckungsprediger hat einmal gesagt, wer mir von einem Gott der Gnade spricht, ohne in ihm auch den Gott des Gerichtes zu sehen, den halte ich ohne Skrupel für einen Dummkopf seiner eigenen Einbildung. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Von wegen, wir kommen alle in den Himmel. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ihr Lieben, es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Auf ihn wartet nur Tod, Auferstehung, Gericht. Ich sage es jetzt mal in der Reihenfolge. Verurteilung, Verdammnis, Hölle, ewige Nacht. Es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Jesus spricht von Hölle und Qual. 23 Mal kommt das Wort im Neuen Testament vor. Das ist doch nicht meine Erfindung. Ich würde nie so etwas predigen, ganz gewiss nicht. Aber die Bibel ist voll davon. Kommt jemand und sagt, ach, hör auf. Mit dem Tod ist alles aus. Wenn früher das jemand zu mir gesagt hat, in den ersten Jahren meines Dienstes, oh, dann konnte ich hochgehen und dann habe ich diskutiert von wegen. Und dann, wenn heute zu mir jemand kommt und sagt, mit dem Tod ist alles aus, dann sage ich, du, ein Stück weit hast du recht. Ja, weitgehend hast du recht. Stimmt nicht ganz, aber weitgehend hast du recht. Mit dem Tode ist vieles aus. Da gibt es dann keine Fürbitte mehr, da gibt es keine Einladung mehr zur Evangelisation, da gibt es überhaupt keine Evangelisation mehr, da gibt es keine Bekehrung mehr, da gibt es keine Wiedergeburt mehr, da wird niemand mehr zur Heilsgewissheit kommen, da wird niemand mehr gerettet. Das ist dann alles aus. Mit dem Tode ist das alles aus. Das ist so schrecklich. Oh, an wie vielen Stellen spricht die Bibel über die Ernte. Wenn ein Bauer versäumt, im Frühjahr Kartoffeln zu pflanzen, der kann im Herbst auf den Acker gehen und suchen, der wird keine finden. Der könnte sich sogar hinknien auf seinem Acker und beten, lieber Gott im Himmel, jetzt lass mich doch wenigstens einen Zentner Kartoffeln finden, damit ich was habe für mich und meine Familie. Der kann weinen, der kann beten, der kann Buße tun, dass er im Frühjahr keine Kartoffeln gepflanzt hat. Er wird keine finden. Wenn er keine gepflanzt hat, dann wird er keine ernten können. Und genauso ist das hier, das geistliche Gesetz. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Es gibt dort nur ein einziges Thema und das heißt zu spät. Was ist das nur für ein schreckliches Wort, zu spät? Zu spät, zu spät. Ein Dichter sagt, dann bricht der Jammer an, ewig zu spät. Die Leute kommen zur Einsicht, aber es ist zu spät. Sie haben das Verlangen, andere zu warnen, aber es ist zu spät. Wenn du die Frühlingszeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein. Es ist zu spät. Ganze Familien werden dort sein. Ja. Ganze Familien werden dort sein. Ganze Gemeinden werden dort um ihre unbekehrten Lehrer versammelt sein und werden sie verfluchen, weil die ihnen Wassersuppe der Bibelkritik und des Unglaubens serviert haben, statt ihnen das wahre Wort Gottes zu verkündigen. Andere werden dort sein, die gute Predigten gehört haben. Manche haben sogar Jesus predigen gehört. Manche waren bei Petrus in der Evangelisation. Manche haben Paulus gehört. Manche haben irgendwo vielleicht hier eine Evangelisation miterlebt, haben klare Verkündigung gehört und haben sich nicht bekehrt. Oh, wie viele Menschen gibt es, die könnten lange, lange bekehrt sein. Wie oft hat Gott sie schon gerufen? Wenn ich an diesen Abend denke, hier sitzen Leute, die wissen ganz genau, ich bin nicht bekehrt. Sie wissen ganz genau, ich bin nicht wiedergeboren. Du könntest das heute Abend erleben. Und das ist so schlimm, dass es so viele Menschen gibt, die können die Botschaft noch so klar hören. Im Herzen heißt es sogar ja. Eigentlich stimmt es ja, 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 das, so steht es ja in der Bibel. Und trotzdem gehen so viele ihren Weg weiter, ohne Jesus Christus ihr Leben gegeben zu haben. In Römer 2 steht, Ungnade und Zorn, Jammer und Herzeleid wird über alle Menschen kommen, die in der Sünde weiterleben, obwohl sie die Wahrheit gehört haben. In 1. Thessalonicher 1 steht, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommt, wird er mit flammendem Feuer alle diejenigen richten, die der Heilsbotschaft des Herrn Jesus nicht gehorchten. Das ist doch nicht meine Erfindung. Ich würde nie so etwas sagen. In Hebräer Kapitel 10, Vers 31 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was wollen wir damit machen? Ist die Bibel ein Märchenbuch oder ist die Bibel wahr? Das, was in der Bibel steht, hat Jesus geglaubt. Das, was in der Bibel steht, hat Paulus geglaubt. Es hat Petrus geglaubt. Und das, was in der Bibel steht, das glauben wir. Und darum sagen wir es so, wie es da steht. Es gibt so viele Bibelstellen über Auferstehung und Gericht. In Psalm 22 steht, vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren. In Daniel 12 steht, viele, die im Staube liegen, werden auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, es kommt die Stunde, da werden alle, die gestorben sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören und sie werden hervorkommen. Die einen zum Leben, die anderen zum Gericht. In Jesaja 26, Vers 19 steht, deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Nochmal Offenbarung Kapitel 20. Da steht von Vers 13 bis 15. Und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind. Und sie werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wird, eingeschrieben im Buch des Lebens, wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. In Hesekiel Kapitel 33, Vers 11 steht ein wunderbares Wort, wie oft ich mich darüber schon gefreut habe. Da steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Lieber Zuhörer, Gott will deine Bekehrung. Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen Gott. Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen die Bibel. Gott will deine Bekehrung, weil er dich so lieb hat. Er will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern sich bekehre und lebe. Jemand hat einmal gesagt, Sünden vergeben ist Gottes Lieblingsbeschäftigung und ich glaube, dass das wirklich stimmt. Wenn die Leute doch nur kämen. Im Lukas-Evangelium Kapitel 19 steht eine ergreifende Geschichte. Jesus kommt das letzte Mal nach Jerusalem kurz vor seiner Kreuzigung. Gerade noch haben die Leute Palmenzweige auf die Erde gelegt und Kleider und gesungen, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn und so weiter. Ein gewaltiger Empfang, sie hätten ihn am liebsten zum König gemacht. Und dann geht Jesus weiter mit seinen Jüngern und dann sind sie am Eingang der Stadt und Jesus steht da und sieht so über die Stadt und dann fängt er an zu weinen. Die dicken Tränen laufen herunter. Jesus sieht die Stadt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Die Jünger sind erschrocken. Die Jünger begreifen die Welt nicht mehr, auch ihren Meister nicht. Was ist denn los? Was soll denn das? Verstehst du das? Jesus sieht die Stadt und die Tränen laufen nur so über seine Wangen. Meister, was ist? Was ist los? Warum weinst du? Da steht, und als er näher kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Und Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihren Flügeln. Aber du hast nicht gewollt, von wegen nicht gekonnt, nicht gewollt. Und das ist so traurig, so schlimm, nicht gewollt. Ihr Lieben, es gibt noch ein anderes Problem und ich glaube, darüber weint Jesus auch. Dass es so viele Christen gibt, die sagen, dass sie das alles glauben, aber so leben, als wäre das nicht wahr. Das macht mich manchmal richtig fertig in einer Evangelisation. Es gibt Christen, gläubige Leute, die sagen, dass sie bekehrt und wiedergeboren sind und Jesus gehören. Die können eine ganze Evangelisation hinter sich bringen, ohne einen einzigen Einladungszettel zu verteilen. Ohne mit einem einzigen Menschen in der Stadt einmal richtig von Herzen über das Heil geredet zu haben. Es gibt Leute, die sind Christen, die sind schon jahrelang bekehrt. Die haben sich noch nie darum bemüht, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Es gibt Leute, die sind schon 10 Jahre bekehrt, die hast du noch nie in einer Gebetsstunde gesehen. Ich frage mich manchmal, was die von der Bibel begriffen haben. Das ist auch eine Not. Ich glaube, das macht Jesus auch sehr traurig. Warum nicht mehr Retterliebe? Warum brennen unsere Herzen nicht mehr für diese Sache? Auf diesem Zettelchen habe ich mal irgendwo ausgeschnitten, da sagt jemand, es gab einmal eine Zeit, in der die Gemeinde noch wegen ihres kämpferischen und kompromisslosen Geistes in Katakomben leben und eine Art Partisanenkrieg führen musste. Das war allerdings noch in den Tagen, als der Glaube keine Konsequenzen fürchtete. Die Gemeinde besteht ja heute größtenteils nur noch aus einem Häufchen harmloser Spaziergänger, währenddem der Herr sie als eine Armee kühner Krieger gedacht hatte. Wenn die Gemeinde es sich bequem macht in den Lehnstühlen ihres religiösen Clubs und ihren heiligen Feldzug vergisst, bleibt sie in der Vereinzelung. Wie viele Menschen wären womöglich schon bekehrt, schon gerettet, wenn wir anders für sie gebetet, wenn wir bessere Vorbilder gewesen wären und uns anders eingesetzt hätten für diese so große Aufgabe. Das war nur so ein kleiner Einschub. Ich möchte den Gläubigen diese Sache wichtig machen. Es gibt eine Ewigkeit. Oh, wenn deine Tochter noch nicht gerettet ist. Ich habe manchmal so drüber nachgedacht. Wir haben ja auch 4 Kinder, alle erwachsen, alle selbst schon Kinder. Manchmal so bei mir gedacht, wenn eins meiner Kinder nicht bekehrt wäre. Natürlich kann man es nicht zwingen. Manche Eltern müssen lange warten. Aber ich glaube, ich würde manchmal in der Nacht aufstehen und vor meinem Bett knien und beten und weinen für mein Kind. Wie soll ich das aushalten? Ich werde älter und älter und meine Kinder gehen den Weg der Sünde ohne Jesus, ohne Gott. Wie sollte ich das aushalten? Nun, ich kann sie nicht zwingen, ich kann nur beten und hoffen. Und in unserem Fall, Gott sei Dank, sind alle bekehrt und gehen mit Jesus. Aber wenn es nicht so wäre. Wie kann man nur so gleichgültig damit leben? Ich kann das nicht begreifen, wie manche Leute mit ihren Arbeitskollegen zusammen sind, schon 10 Jahre in derselben Firma. Noch nie mit ihnen ein Abendbrot zusammen verbracht, um mal mit ihnen in aller Ruhe über Jesus zu reden. Die Bemühungen sind überhaupt nicht da. Ihr Lieben, es gibt eine Ewigkeit. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. In Offenbarung 20, Vers 10 steht, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Lieben, das steht in der Bibel, ich kann nichts dafür. Das steht so geschrieben. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das steht in der Bibel. Es gibt eine Ewigkeit. Und Jesus hat gesagt, die meisten Menschen, die über diese Erde gehen, gehen verloren. Warum? Weil sie nicht gerettet werden wollen. Und solche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Oh, meine Zeit ist schon wieder rum. Jetzt wollte ich über den Himmel reden. Ich sage noch etwas, ein paar Gedanken. Was bin ich froh, dass es einen Tag in meinem Leben gegeben hat, in dem ich Jesus gefunden habe. Ich war nicht immer Christ. Ich war sogar ganz, ganz weit von ihm weg. Ich habe ein schlimmes Leben geführt. Mit 20 Jahren hat Gott es so geführt, dass ein wunderbares Buch in meine Hände kam von dem Radioevangelisten Werner Heugelbach. Und dann sind mir die Augen aufgegangen und ich durfte mich bekehren und Jesus annehmen als meinen Heiland und Erretter. Oh, wie dankbar bin ich dafür. Ein Dichter sagt, welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Wenn sich dereinst mein Pilgerlauf vollendet und all mein Tun beendet hier wird sein, dann weiß ich, droben ist ein Heim für mich bereitet, wo mich mein Gott wird ewiglich erfreuen. Jesus sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Paul Gerhard, dieser große Gottesmann und Liederdichter, der sagt in einem Lied, O, wär ich da, o stünd ich schon, du großer Gott vor deinem Thron und trüge deine Palmen. Dann wollte ich nach der Engel weiß erhöhen deines Namens Preis mit 1000 schönen Psalmen. Nächte gibt es dort nicht mehr im Himmel. Steht in der Bibel. Nächte gibt es dort nicht mehr. Es ist ein Lichtmeer, das unser irdisches Auge nicht fassen könnte. Erlöste, deren Triumph den Himmel erfüllt. Sänger, die in überirdischen Melodien die Ehre des Schöpfers besingen. Wunderbare Chöre völlig glücklicher Menschen, die ihrem Erlöser Lob, Ehre und Dank darbringen. Heiliges Land. Im Thessalonicher Brief steht, die Erlösten werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wenn er die Erlösten sammelt, aus den Völkern, aus den Stämmen, wir dann stehen voller Staunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Heiliges Land. Mein Vater ist schon da. Meine Mutter ist schon dort. Wie viele sind uns vorausgegangen. Wir werden sie wiedersehen in Gottes neuer Welt. Wir werden Erben Gottes sein. Wir werden Miterben Jesu Christi sein. Wir werden dort viel zu tun haben. Aber es wird Freude sein. Seine Knechte werden ihm dienen. Alle Ewigkeit. Das Leben im Himmel wird viel, viel abwechslungsreicher sein als auf der Erde. Viel interessanter, 1000-mal schöner. Was sich hier niemand ausdenken kann, das wartet auf die Erlösten aller Zeiten. Ich freue mich auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich komme zum Schluss, lieber Zuhörer. Ich möchte noch mal fragen, hast du dich für Jesus entschieden? Kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben, von einer Zeit in deinem Leben, wo du zu ihm gekommen bist, wo du dein altes Leben bei ihm abgelegt, Buße getan, um Vergebung gebeten hast und ihn aufgenommen hast als deinen Heiland und Retter? Wohnt er in dir? Kannst du sagen, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie Paulus? Wenn du das nicht sagen kannst, bist du nie wirklich zu ihm gekommen. Oh, wie viele Menschen gibt es, die haben eine Religion. Aber Religion rettet nicht. Du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus, den Heiland. Komm doch heute Abend in die Seelsorge. Hab doch den Mut. Wir wollen miteinander reden, zusammen beten. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung. Nicht, weil du mir begegnet bist, sondern weil du zu Jesus gekommen bist. Ich möchte dir einfach dabei helfen, wie eine Hebamme bei der Geburt hilft. Ich möchte dir helfen. Komm doch heute Abend. Gib dein Leben, Jesus. Dann hat sich dieser Tag wirklich für dich gelohnt. Gott segne dich. Amen.